Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Wellenreiter reitet heute seine letzte Welle im Jahr 2025. Und zu Besuch sind gleich zwei junge Journalistinnen aus Lindau. Ihr ahnt es natürlich, ich spreche mit Julia Baumann-Scheier und Ronja Straub von Kolumna. Das ist ja die neue Heimat des Wellenreiters. Und das in diesem Zusammenhang Beste wollte ich mir eben für den Schluss aufbewahren. Wie geht es den beiden nach einem Jahr journalistischer Gründung? Vorher noch ein paar wenige Worte von mir, keine Sorge, diesmal nur wenige Worte. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch zum Ende des Jahres nochmal Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weitersagen, danke für die Aufmerksamkeit, die ihr alle meinem kleinen Podcast-Projekt schenkt. 24 Folgen Wellenreiter habe ich in diesem Jahr 2025 produzieren können, 21 davon mit meinem lieben Mitwellenreiter, Ex-Kollegen Erich Niffenegger, rein und ganz alleine. Und ich bin immer noch dabei, mich einzugrooven und zu schauen, was euch so interessiert, was mich so interessiert. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Gespräche für euch mitnehmen. Wenn ihr Themenvorschläge oder Wünsche habt, dann meldet euch gerne bei mir. Für das nächste Jahr habe ich auch schon wieder viele neue Ideen, auch zusammen mit dem Kolumna-Team. Das heißt, ihr dürft euch alle auf eine zweite Saison der Wellenreiter-Podcast freuen. So, diesmal, so kurz vor Weihnachten, habe ich mal wieder in mein eigenes Archiv geschaut und passend zu Weihnachten was gefunden, was ich vor 5 Jahren mal zu Weihnacht produziert habe. Und das kram ich immer mal wieder gerne raus. Es ist nämlich witzig. Nämlich, an wen die Kinder in Deutschland und Europa eigentlich ihre Wunschzettel schicken. An das Christkind? An den Weihnachtsmann? Oder vielleicht sogar die Weihnachtsziege? Kein Witz, die gab es mal. Die großen Suchmaschinen, das war der Clou damals, wissen mittlerweile ja ziemlich genau, an welchen Orten welche Worte eingetippt werden. Und deshalb wissen die Suchmaschinen auch ganz genau, was in Norddeutschland und was in Süddeutschland gegoogelt wird. Und weil das eben lustig ist, dass es da einen Graben gibt zwischen dem Weihnachtsmann und dem Christkind, will ich dieses Thema an dieser Stelle recyceln und wünsche euch allen damit ganz liebe, frohe, besinnliche Feiertage.
Bald ist es wieder soweit. Dann kommt das Christkind und bringt uns endlich die verdienten Geschenke. Zumindest im Süden Deutschlands. Denn von den Kindern aus der nördlichen Hälfte bekommt das Christkind gar keine Wunschzettel. Die schicken sie nämlich an den Weihnachtsmann. Wo der Weihnachtsgraben genau verläuft, weiß das Internet mittlerweile am besten. Aufschluss geben Millionen von Suchanfragen. Süddeutsche suchen ausschließlich nach dem Christkind, Norddeutsche nach dem Weihnachtsmann. Genauso wie die Kinder aus den Niederlanden, Dänemark und dem südlichen Teil Schwedens, die sich mit ihren Geschenkewünschen auch an den Weihnachtsmann wenden. Und noch weiter im Norden? Da ist es auch meistens ein alter Mann mit weißem Rauschebart, der die Geschenke bringt, aber genannt wird er der Weihnachtsgnom. Hin und wieder ist es auch ein richtiger Gnom. Ganz früher, da brachte in Finnland noch ein Ziegenbock die Geschenke, der Julbock, bis auch er vom Weihnachtsmann abgelöst wurde. Bei unseren Nachbarn im Westen, von Irland und England über Spanien und Frankreich nach Italien, da kommt der Vater Weihnacht oder, wer es familiärer mag, auch Papi Weihnacht. In Teilen der Schweiz, in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn ist wieder das Christkind angesagt. Und wenn wir in den Osten gehen, kommen die Geschenke umso häufiger von Väterchen Frost. Brrr. Nun, wenn es nach einer bekannten Getränkemarke geht, kommt sowieso überall nur einer. Und der hat eine rote Kutte an. Santa Claus. Frohohohe Weihnacht.
Über den Journalismus der Zukunft wollen wir heute sprechen und die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die wissen es ja schon lang, ich bin mittlerweile Teammitglied bei einem der spannendsten neuen Medienunternehmen in Deutschland, in Lindau am Bodensee, Kolumna. Und zum Jahresende, als letzte Episode in diesem Jahr, was kann es da Spannenderes geben? Was kann es da für zwei spannendere
Gesprächspartnerinnen geben als die Ronja Straub und die Julia Baumann-Scheier. Und deswegen haben wir sie eingeladen, heute zum Gespräch darüber, wie der Journalismus, der Lokaljournalismus der Zukunft aussieht. Die beiden kennt ihr, alle Hörerinnen und Hörer kennen Kolumna wahrscheinlich sehr gut. Wer sie noch nicht kennt, Julia Baumann-Scheier, kurzer Transparenzhinweis, es ist meine Frau. Sie ist 39 Jahre alt, sie ist seit 10 Jahren 29. Sie ist gelernte Journalistin, sie hat volontiert bei der Schwäbischen Zeitung, hat lange bei der Lindauer Zeitung gearbeitet und hat irgendwann dort festgestellt, dass sich die Medien so verwandeln, so transformieren, so verändern, dass das, was ihr lieb gewonnen ist, eigentlich nicht mehr so richtig machbar ist. Und deswegen hat sie sich überlegt, wie kann sie denn das weiterführen, was ihr eigentlich am meisten bedeutet am Journalismus? Liebe Julia, herzlich willkommen im Wellenreiter.
Hallo Michael.
Und die Frau, die tatsächlich noch 29 ist,
kurz vorm Geburtstag.
Die Ronja Straub, sie hat auch bei der Schwäbischen Zeitung volontiert, auch bei der Lindauer Zeitung gearbeitet und hatte genau die gleiche Frage, obwohl sie noch nicht so lange da gearbeitet hat, aber hat sie schon am Anfang sich damit konfrontiert gesehen, wie verändert sich eigentlich der Journalismus gerade? Verändert er sich zum Guten oder zum Schlechten? Und Veränderung heißt vor allen Dingen, Auflagen sinken. Es gibt immer weniger Menschen, die offensichtlich journalistische Produkte lesen wollen, wahrnehmen wollen, rezipieren wollen. Aber woran liegt das eigentlich? Und vielleicht hat auch sie eine ganz andere Lösung dafür. Herzlich willkommen im Wellenreiter, Ronja.
Hi, dankeschön.
So, jetzt muss man dazu sagen, ihr habt letztes Jahr im Dezember mit dem Crowdfunding angefangen.
Im November tatsächlich.
Im November sogar. Ja. Mhm. Genau, also im letzten Jahr, im Dezember, um diese Zeit wart ihr mitten im Crowdfunding und ihr habt ja die wirklich heroische Leistung hinbekommen und habt über 700 Abonnenten dann gesammelt gehabt. Das war dann erst im Januar. Ich glaube sogar im Februar erst, gell?
Ja, Anfang Februar.
Aber das sind einfach 700 Menschen, die wissen wollten, was eure Lösung des modernen Journalismus, wie die eigentlich aussieht. Meine erste Frage ist an euch beide. Und Julia darf zuerst anfangen. Wie geht es euch eigentlich nach einem Jahr Kolumna?
Ja, das ist eine Frage, da können wir jetzt eigentlich den Podcast damit füllen. Nee, es geht uns gut. Wir sind sehr, sehr stolz auf das, was wir erreicht haben tatsächlich im ersten Jahr. Es war total schön, damals Februar zu sehen, dass wir tatsächlich 700 Menschen davon überzeugen konnten, uns ein Vorschussvertrauen zu geben für ein Projekt, von dem sie ja nicht ganz genau wussten, was da auf sie zukommt. Wir sind natürlich auch, das gehört zur Wahrheit schon dazu, jetzt auch ein bisschen ausgebrannt. Also das Jahr war schon sicherlich eins der anstrengendsten, Ronja, oder?
Ja.
Das wir je erlebt haben.
Ja.
Da muss ich nicht lang überlegen. Das ist so, das war uns im Vorfeld auch klar. Es ist dann trotzdem immer noch ein bisschen was anderes, wenn man mittendrin steckt und halt diese tägliche Anstrengung jeden Tag erlebt. Wir liefern täglich ein Produkt, das einfach sehr aufwendig ist, machen nebenher noch alles andere, sind jetzt Geschäftsführerinnen, sind Chefredakteurinnen, sind Ansprechpartnerinnen für alles Mögliche. Das ist auch anstrengend, aber auch schön.
Ja, kann ich auf jeden Fall alles auch so unterschreiben. Ich fand es auch schön, diese 700 AbonnentInnen zu sammeln, aber fast noch schöner fand ich, dass wir dann schon im Oktober im Grunde unser Jahresziel erreicht haben und die 1000 AbonnentInnen dann auch schon hatten, weil es hätte ja auch sein können, dass von den 700, 500 uns wieder kündigen, wenn wir dann erstmal anfangen, eben unsere Arbeit zu machen, weil während des Crowdfundings haben wir eben noch gar nicht veröffentlicht so richtig und haben dann eben erst danach ab Februar angefangen mit unserem täglichen Newsletter. Und das fand ich dann richtig cool, dass die Leute dann praktisch auch, die ja blind unser Produkt gekauft haben, auch dabei geblieben sind sozusagen. Und das war schon eine schöne Bestätigung. Ich hätte es nicht so richtig gedacht. Also es war auch total ins Blaue hinein, muss man sagen. Also wir haben einfach gemacht und ich fand so, jeder Schritt war immer, okay, das machen wir noch, das machen wir noch. Aber vielleicht hören wir auch nächsten Monat schon wieder auf. Also im Crowdfunding zumindest mal. Und dann ist man da irgendwie auch so ein bisschen reingerutscht, in Anführungsstrichen natürlich, weil das war ja nicht alles geplant. Wir haben zwar einen Businessplan geschrieben und haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, aber ich fand es auch spannend, diesen Businessplan schreibt man ja auch so völlig ins Blaue hinein. Also man hat ja gar keine Idee, wie das dann am Ende alles aussehen wird. Und ja, ich glaube, das hat auch nochmal gezeigt, wie gut wir auch so im Team auf jeden Fall harmonieren, weil ich glaube, das hätte auch nicht mit jeder Person so gut funktioniert. Und das war auf jeden Fall ein großes Learning. Und dazu würde ich einfach sagen, war es ein sehr anstrengendes Jahr, aber auch echt, glaube ich, ein Jahr, in dem ich so viel gelernt habe. Also ich glaube, ich habe in keinem Jahr in der Schule und in keinem Jahr im Studium so viel gelernt wie in einem Jahr Kolumna.
Ja, praktische Ausbildung war das auf jeden Fall in vielen Bereichen. Ich finde zum Thema Businessplan das schon auch faszinierend. Also ja, wir haben den geschrieben und es war für uns beide der erste Businessplan. Wie viel davon aber jetzt im Endeffekt eingetroffen ist, eigentlich ziemlich genauso, wie wir es geplant haben. Und ich will nicht unterschätzen, was so die Sinnhaftigkeit von solchen Plänen ist, weil man natürlich dann auch versucht zu erreichen, was man sich da als Ziel gesteckt hat. Und wir haben eigentlich alle Ziele so ein bisschen übertroffen, was sehr cool ist. Ja. Aber es gibt auch kein Ziel, das da drin steht, was wir nicht erreicht haben.
Ja,
außer die Gemeinnützigkeit.
Ja, stimmt, die bin ich erreicht. Ja. Aber eigentlich wäre es auch echt cool, jetzt nochmal zum Jahresende nicht so, also klar, ein persönlicher Recap ist immer gut, aber echt auch nochmal zu sagen, wir machen nochmal so einen richtigen journalistischen oder beruflichen Recap. Also machen wir jetzt gerade hier im Podcast, aber auch nochmal so für uns vielleicht.
Ja, man vergisst das immer so auf der Strecke.
Jetzt muss ich natürlich hellhörig werden, wenn ich das Wort ausgebrannt höre. Ausgebrannt ist ein gefährliches Wort. Ausgebrannt heißt, ist das, muss man irgendwie vielleicht auch bald aufhören, weil das, was ihr macht, weit über das hinausgeht, was der Mensch irgendwie an Energie mitbringt. Ich meine, jetzt muss man erstmal sehen, ihr habt ein Gründungsjahr hinter euch und gründen bedeutet immer irgendwo auch mal an Grenzen stoßen und so weiter und auch lernen, was man machen kann und was nicht. Aber auf der anderen Seite ist Journalismus auch, das glaubt vielleicht der Hörer und die Hörerin vielleicht gar nicht so sehr, ist brutal anstrengend und aufwendig, sowas zu machen. Wie geht ihr damit um, dass es eben nicht zum negativen Ausgebranntsein kommt?
Ich glaube, man muss tatsächlich bedenken, dass wir eigentlich gegründet haben, während wir ein tägliches Produkt liefern. Und das darf man am Journalismus echt nicht unterschätzen. Also bei anderen Firmengründungen, da kann man auch mal sagen, okay, also wenn es kein produzierendes Gewerbe ist und nichts anderes, sind wir ja, wir produzieren jeden Tag. Man hat halt diese Pause einfach überhaupt nicht. Man kann nicht einen Tag mal sagen, jetzt heute lassen wir schleifen. Man kann das vielleicht mal an einem Wochenende sagen, aber auch da ist eigentlich relativ viel los jetzt gewesen die ganze Zeit. Also es ist ja nicht so, dass wir an den Wochenenden frei haben. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine spezielle Herausforderung, was das Gründen an sich anbelangt. Also hätten wir es jetzt als Geschäftsführerin gegründet und hätten noch so eine Redaktion gehabt, die dann das tägliche Produkt macht oder andersrum, wir wären die Redaktion gewesen und hätten eine Geschäftsführerin gehabt. Das ist, glaube ich, schon der Unterschied. Ich glaube nicht, dass wir gefährlich ausgebrannt sind, aber man hat diese Pause einfach nicht. Weswegen wir jetzt übrigens, kleiner Spoiler, auch entschieden haben, Weihnachten eine Woche zuzumachen, um diese Pause halt mal vom täglichen Produzieren zu haben.
Ja, und das ist in der Branche echt, ich meine, es gibt keinen Betriebsurlaub. Andere Firmen machen halt mal 2 Wochen Betriebsurlaub. Das können wir ja nicht machen. Also wir haben ein tägliches...
Handwerkerferien.
Genau. Wir sind zwar auch Handwerkerinnen, aber trotzdem haben wir halt ein tägliches Produkt, das auf den Markt muss. Und ich finde schon das Thema auch, also ich habe letztens in der Journalistin, das ist ja dieses Branchenmagazin für Journalistinnen und Journalisten, so einen Text über mentale Gesundheit im Journalismus eben gelesen. Und im Grunde war das, ich würde sagen, jetzt erst fängt es an, dass es so langsam mal überhaupt thematisiert wird. Also ich meine, jahrelang, deswegen sagt man ja auch, funktioniert die Presseversorgung so gut, weil JournalistInnen so ungesund gelebt haben ganz viele Jahre und
früh sterben.
Ja. Weil es ist einfach kein gesunder Beruf. Also man geht über seine Grenzen und man kann halt nicht sagen, nee, sorry, ich muss jetzt noch irgendwie erstmal eine Woche ins Yoga-Retreat, wenn halt gerade ein Skandal aufgedeckt werden muss oder halt es ein Thema gibt oder einen Termin, wo ich hin muss oder so. Und ich würde schon sagen, dass es eine Branche ist, in der man da sehr auf sich achten muss und halt lernen muss, seine Grenzen zu setzen. Und ich glaube, bis zum gewissen Teil können wir das auch. Und es ist ja auch wichtig, da einfach ja sein Privatleben und seine Freizeit nicht zu vernachlässigen und so. Aber es gibt auch viele Freunde, die ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall weniger getroffen habe und die auch so gesagt haben, so, ja Ronja, wo bist du eigentlich, was machst du? Also ich höre gar nichts mehr von dir, so. Und ja, jetzt gegen Ende des Jahres würde ich sagen, habe ich es wieder ein bisschen besser geschafft, aber ich glaube auch nur so auf so Signale hin, dass ich halt gemerkt habe, okay, das ist auch wichtig oder mindestens genauso wichtig wie halt die Gründung.
Naja, ich meine, das ist, wie oft steht man im Sommer vor seinem Lieblingsrestaurant und dann steht halt ein Zettel, wir sind dann in 4 Wochen wieder da oder so, ja. Das kannst du im Journalismus nicht. In diesen 4 Wochen, in denen du weg bist, könnte ein Anschlag auf die Bürgermeisterin, das wollen wir nicht wünschen.
Nee,
aber halt irgendwie sowas, was man halt einfach nicht ignorieren kann. Man muss dranbleiben.
Ja.
Und in so einem kleinen Unternehmen, ihr seid ja nicht 30 Mitarbeitende, ihr seid nur zu zweit.
Und die Leute erwarten natürlich auch viel.
Festangestellt. Ich will die Freien und die ganzen, die natürlich helfen, nicht unterschlagen an dieser Stelle.
Ja. Aber es ist natürlich auch die Erwartung, dass jeden Tag was kommt, die wir natürlich auch geweckt haben. Ja, und wie du gerade schon richtig angesprochen hast, dafür ist unser Team natürlich noch ein Ticken zu klein. Also ich muss schon manchmal lachen, weil wir auch von der Lindauer Zeitung weggegangen sind, weil wir einfach so krass personell unterbesetzt waren am Ende. Und jetzt sind wir natürlich sehr viel unterbesetzter und machen aber sehr viel mehr. Also wir haben jetzt eigentlich sehr viel weniger personelle Kapazitäten und sehr viel mehr Aufgaben. Trotzdem macht es sehr viel mehr Spaß, muss ich dazu auch sagen, weil es natürlich Kolumna total unser Baby ist und wir es auch auf eine andere Art und Weise nochmal gut machen wollen. Also ich glaube, wir wollten es bei der LZ auch immer sehr, sehr gut machen. Und haben das auch sicherlich ganz oft gemacht, aber so dieser Newsletter, den wir da jeden Abend verschicken, da geben wir schon nochmal eine ganze Portion Liebe rein, damit die Leute, die den abends bekommen, sich einfach freuen, wenn sie Post kriegen von Ronja Straub oder von Jule Baumann.
Aber ich finde es auch bis heute noch so seltsam, immer abends auf diesen Knopf zu drücken und zu wissen, dass ich das jetzt an 1188 oder ich weiß nicht genau, wie viele Leute rausschicke. Also das Gefühl, ich bin hier gerade verantwortlich und klar, früher war das auch schon so, dass ich Texte geschrieben habe für
und
noch viel mehr.
Leute
aber da hat ja jemand anders diesen Knopf gedrückt und jetzt ist es so, die ganze Verantwortung lastet auf mir und ich tue mir immer noch manchmal schwer, abends den abzulegen. So.
Gleichzeitig seid ihr auf ganz vielen Konferenzen und Kongressen eingeladen, um euer Projekt vorzustellen. Auch weil, ich will das nochmal betonen, weil ihr es einfach geschafft habt, in eurem Start und im Gründungsjahr einfach über 1000 Abonnentinnen davon zu überzeugen, dass sie euch Geld geben. Und vielleicht muss man an dieser Stelle auch mit einem herumkursierenden Gerücht aufräumen, ihr werdet auch nicht gefördert.
Nee.
Leider nicht.
Leider nicht, weil ihr natürlich viel mehr machen könntet. Ja. Auf der anderen Seite, das ist ja genau das Phänomen, warum ihr auf diesen Kongressen der Welt eingeladen seid, eben weil ihr keine Förderungen habt.
Von also, Deutschland.
Ich wollte gerade sagen,
Welt.
Dachraum. Ich würde mal sagen, Dachraum.
Der Welt, ja. Den
Schweiz waren wir schon. Aber ansonsten Welt, also USA sind wir jetzt noch nicht eingeladen gewesen. Ja, das stimmt. Und deswegen ist Kolumna auch sehr außergewöhnlich. Und ich glaube, Ronja und ich vergessen das auch im täglichen Strudel ganz, ganz oft, bis wir dann eben auf so einer Konferenz sind. Und wir waren jetzt wirklich im Sommer sehr viel unterwegs und dann alle irgendwie total von den Socken sind, dass das bei uns so gut funktioniert, weil es sehr, sehr viele Beispiele gibt, bei denen es nicht so gut funktioniert und die dann eben mindestens auf eine Förderung angewiesen sind. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben die Gemeinnützigkeit mal angestrebt, aber haben sie dann nicht anerkannt bekommen quasi vom Finanzamt. Das ist ein sehr komplexer Prozess, kann man nachlesen auf unserem Transparenzblog, weil Journalismus an sich einfach nicht gemeinnützig ist in Deutschland und man muss dann sehr, sehr viele Auflagen erfüllen, um diese Gemeinnützigkeit zu bekommen und dann auch gefördert werden zu können. Und wir haben uns dann irgendwann auch einfach entschieden, okay, das kriegen wir wirklich nicht mehr gestemmt, personell jetzt auch noch eine gewisse Anzahl an Workshops anzubieten und ganz, ganz viel wer da hätte damit reingespielt und haben die jetzt nicht und heißt, wir müssen jetzt finanziell eigentlich aus eigenen Stücken überleben, was schwer ist. Also mein Gehalt ist jetzt, glaube ich, so auf einem Viertel oder so von früher oder auf einem Drittel. Aber was natürlich auch dazu führt, dass wir es so schaffen müssen und dass wir wirtschaftlich sein müssen. Und ich finde, das hat der Journalismus auch verdient, ehrlich gesagt. Also ich will auch nicht in einer Welt leben, in der Journalismus nur noch funktioniert, weil es Förderungen gibt. Ich finde schon, dass die Arbeit, die wir machen, es wert ist, bezahlt zu werden und dass wir ein tolles Produkt abliefern und dass es auch einfach gerechtfertigt ist, dass Menschen dafür Geld bezahlen. Und die 12 Euro im Monat sind angebracht für das, was sie bekommen. Also da schäme ich mich gar nicht dafür. Ja, und deswegen glaube ich, dass es für uns die richtige Entscheidung war es ja nicht mal, die wurde uns so ein bisschen abgenommen, aber dass es für uns richtig war, dass wir jetzt nicht an einem Fördertropf hängen, sondern einfach selber wirtschaftlich sein müssen. Und wir haben es ja auch geschafft. Also wir sind jetzt keine Großverdienerinnen, aber dafür hat Kolumna auch ein bisschen Gewinn erwirtschaftet im ersten Jahr, was echt auch außergewöhnlich ist. Und das ist cool, weil der Gewinn, der gehört uns und den haben wir uns ganz alleine erarbeitet.
Und vielleicht muss man so ein bisschen mal verdeutlichen, wie eure Arbeit als Journalistinnen irgendwie auch ein bisschen aussieht, weil für den Außenstehenden ist das ja erstmal nur, da kommt irgendwie ein Text an, den kann ich lesen. Und naja, jetzt gibt's ChatGPT, so einen Text kann man ja in Sekundenschnelle erstellen lassen. Wieso seid ihr eigentlich so gestresst? Das ist doch alles nur eine halbe Stunde Arbeit, was ihr da am Tag machen müsst. Aber faktisch ist...
Komm schon mal.
Ja, darauf will ich ja hinaus. Wenn man mal mit so einem Text beschäftigt ist, wie viele Menschen daran beteiligt sind, mit denen man sprechen muss, die vielleicht etwas, die einen auch belügen. Dann muss man herausfinden, wollen die einen belügen oder sie wollen einem irgendwie halt was unterjubeln. Und dann will der noch was dazu sagen, der andere noch und dann macht es die Runde. Also bis so ein Text entsteht, ist es nicht das Textschreiben, sondern das Beschaffen von Informationen und das Bewerten von Leuten, die einen anflunkern und überhaupt. Wie lange braucht man für einen Spitzentext? Wie lange seid ihr da beschäftigt? Was passiert da eigentlich alles?
Ja, kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Aber im besten Fall schon. Also ich finde vor allem Texte sind immer dann gut, wenn man wirklich mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen manchmal, also manchmal müssen die Sachen auch raus, aber wenn man sich so richtig in ein Thema reinfuchsen kann, dann finde ich es eigentlich immer besonders toll und das wollen wir uns eigentlich auch geben, diese Zeit. Gelingt uns das besser, mal schlechter, aber ja, am Ende ist es einfach eine Mischung aus schriftliche Anfragen stellen, Interviews führen, Menschen treffen, Fotos machen, Videos machen, Themen von allen Seiten beleuchten, so. Also am besten ist es immer, wenn man mit so vielen Menschen wie möglich sozusagen spricht, um sich eben selbst ein gutes Bild machen zu können. Und ich finde, oft kommt man dann auch erst so richtig auch gefühlsmäßig in ein Thema rein, wenn man sich eben länger damit beschäftigt und nicht nur kurz eben mal schnell was macht. Am Ende ist es eine Mischung. Manche Nachrichten, die generiert man halt auch mal mit zwei Anfragen so. Aber ja, ich würde sagen, es gibt einfach beides. Also es gibt Texte, da sitze ich irgendwie zwei Wochen dran. Jetzt da zum Beispiel, als ich was im oberen Landkreis gibt, so in Itzlings, da gibt es eine Gruppe, die gegen die AfD demonstriert. Und da habe ich dann natürlich mit vielen Menschen gesprochen, habe bei der Staatsanwaltschaft Anfragen gestellt, habe dann die AfD damit konfrontiert und so. Also da macht man dann natürlich mehrere Runden, sage ich mal, und muss die Dinge ja auch immer überprüfen. Das hat länger gedauert, aber dann kommt es vielleicht manchmal auch vor, dass man einfach in einen Ausschuss geht und da schon die wichtigsten Infos zusammen hat und dann auch mal schneller einen Text schreiben kann. Aber ja, also so richtig schnell würde ich sagen, geht nichts, weil
ja, so ein bisschen die Mischung macht's. Also manchmal ist es ja auch so, Journalismus hat ja auch sehr viel mit Netzwerk zu tun. Du hast ja vorhin schon angesprochen, die Leute, die auf uns oder auf die Zeitung dann zukommen und uns ihre Geschichte erzählen. Und manchmal, also ich liebe so diesen Mix, ich liebe diese langen Geschichten, aber ich liebe auch, wenn man einfach was hört und dann eine Anfrage stellt und dann die Bestätigung bekommt und dann so diese schnelle Nachricht raushauen kann. Das macht schon auch sehr viel, also macht auch deswegen sehr viel Spaß, weil es einfach mal schnell geht. Aber das macht schon auch sehr viel Spaß und die Leute über was zu informieren, was so in ihrer Region passiert und die kriegen das dann bei uns und die sagen, wow, cool, habe ich jetzt bei Kolumna gelesen, das bereitet mir einfach ganz, ganz große Freude. Und dann ist es sowohl bei positiven Nachrichten als auch bei, in Anführungsstrichen, kritischen oder negativen Nachrichten. So, natürlich macht es einer Journalistin immer am allermeisten Spaß, ja, was aufzudecken oder irgendwie was herauszufinden, was auch kritikwürdig ist. Dafür sind wir ja auch da. Das ist ja Hauptbestandteil unseres Jobs. Wir sind nicht dafür da, ja, Marketing zu machen. Aber mir macht alles Spaß eigentlich. Also das Schnelle und das Langwierige, finde ich, hat beides was. Und braucht auch beides, weil ansonsten würde dieser Newsletter auch niemals erscheinen. Ja. Also da sind natürlich lange Sachen drin und da sind kurze Sachen drin und das eine geht schneller und das andere dauert länger.
Und ich glaube auch, weil du hast ja am Anfang gesagt, wir reden über die Zukunft des Journalismus und ich glaube, was ich jetzt auch dieses Jahr total gelernt habe, auch in Bezug auf den Newsletter, ist, dass es auch immer darauf ankommt, wie man die Themen dann den Menschen näher bringt. Also ich kann noch so einen tollen Text schreiben, aber wenn den halt am Ende bei niemandem ankommt und ich den Leuten nicht erkläre, warum der Text wichtig ist und warum das jetzt eine gute Recherche ist oder so, dann hat meine Arbeit eigentlich keinen Wert, was irgendwie schade ist. Hm. Aber wenn man es erkannt hat, ist es ja auch wiederum gut, dass man das auch in der Hand hat sozusagen. Und ich glaube, das müssen, also oder können wir oder ja auch noch mehr machen, aber durch den Newsletter machen wir es auch schon sehr viel. Und das würde ich sagen, also das Produkt, also wir könnten jetzt auch sagen, okay, ein Jahr Newsletter ist eigentlich voll der Mist oder so, aber das habe ich halt gar nicht.
Ihn.
Also
ja.
Das war echt so eine gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Es gibt andere Sachen, da würde ich sagen, ja, da kann man nochmal drüber nachdenken oder so, aber das jetzt zu haben, und das ist halt auch echt eine andere Art als die Lokalzeitung, also als die Zeitung, aber es ist nicht weniger journalistisch, was ich halt so gut finde. Es ist trotzdem nicht irgendwie ein PR-Newsletter oder so, sondern er ist trotzdem journalistisch, aber er hat halt so eine persönliche Note und er gibt einem halt die Möglichkeit, seine Texte nochmal auf einer, ja, direkteren, persönlicheren Ebene den Leuten anzubieten. Und das finde ich irgendwie wirklich die Zukunft so. Muss es eigentlich aussehen.
Und mein Traum ist so ein bisschen, oder so meine Idealvorstellung ist so ein bisschen, dass die Leute wissen, okay, das ist jetzt das, was die Ronja oder die Julia mir heute heute empfehlen. Mhm. Und die sagen uns jetzt, dass das heute das wichtige Thema ist. Und ich vertraue darauf, dass das stimmt und dass die schon wissen, warum sie das ausgewählt haben. Und natürlich im besten Fall sind dann nicht irgendwie 13 andere wichtige Dinge passiert, die sie nicht auf dem Schirm hatten.
Das wäre schlecht.
Und das ist ja so ein bisschen die Idee von dem Newsletter. Wir sagen dir, hey, das ist heute übrigens passiert, das war heute wichtig und das ist das Thema, mit dem du dich vielleicht ein bisschen näher beschäftigen solltest. Und das ist schon sehr cool. Mhm. Und ich glaube, das finden die Leute auch sehr toll. Also wir kriegen extrem viel positives Feedback auf diesen Newsletter.
Ja.
Wenn man die jungen Zielgruppen fragt, so 18 bis 24, welche Medienmarken sie gerne konsumieren, dann sagen die ganz oft die Tagesschau. Und jetzt könnte man ja auf Anhieb sagen, wow, die ARD hat doch Funk, irgendwie junges, modernes, cooles Nachrichtenjournalismusgeschehen. Warum finden die ausgerechnet die Tagesschau gut? Ich bin ja immer so der Meinung, einerseits, weil das immer schon etabliert und seriös war, aber auf der anderen Seite auch, weil sie moderiert ist, weil da ein Mensch steht, weil da jemand genau das, was ihr macht, kuratiert und sagt, ich habe für euch heute diese Nachrichten ausgewählt, weil die finde ich wichtig. Es ist im Zeitalter der KI, wo man geflutet wird mit allen Dingen, vielleicht umso wichtiger. Vielleicht ist das das Geheimnis von so einem Newsletter, der auch von euch ja selbst geschrieben wird und nicht irgendwie nur ein generisches Textelement am Anfang. Hallo, das sind übrigens die Nachrichten des Tages, sondern das habt ihr ausgewählt.
Und das war auch die Hauptidee hinter dem Newsletter, dass wir gesagt haben, das ist ein Pfeiler des Journalismus, dass man einordnet, also dass man eben den Leuten, deswegen gibt es einen Aufmacher in der Zeitung, das große Thema auf der ersten Seite, dass man den Leuten sagt, hey, das ist jetzt das, was heute am allerwichtigsten ist und man glaubt auch gar nicht, nochmal so zur Transparenz, was unseren Job anbelangt, wie aufwendig es manchmal ist, eine kurze Meldung zu schreiben, weil manchmal brauchst du für diese kurze Meldung genauso viel Hintergrundinfos, musst genauso viel recherchieren, aber sagst dann, okay, das Thema ist nur klein, also das muss man nicht so groß machen, aber um die Nachricht zu extrahieren, brauche ich eigentlich, ist es fast zu aufwendig. Ja, aber die Idee hinter dem Newsletter ist natürlich auch, die Gewichtung so ein bisschen zu machen. Und ich habe das selber bei mir festgestellt, dass ich das bei manchen Online-Medien überhaupt nicht mehr so empfinde. Also da gucke ich auf die Seite, ich will jetzt nicht sagen schwäbische.de, aber ich gucke dann auf die Seite.
Für alle, ja.
Und dann werden mir da Nachrichten irgendwie in den Äther geschossen und ich klicke dann auf Sachen, bei denen der Titel mir so vielleicht suggeriert, dass das jetzt irgendwie ein super krasser Skandal ist oder super wichtig ist und ich lese dann die Geschichte dahinter und denke mir, so hätte ich mir eigentlich sparen können. Und andere Sachen, die an dem Tag aber für viele Lindauerinnen und Lindauer relevant waren, tauchen da gar nicht auf. Und da kommen wir natürlich jetzt schon noch zu einem Thema, was uns auch am Herzen liegt, ist eben dieses Clickbait und dass Sachen, die oder Themen, die Reichweite generieren, was halt eben oft Sex und Crime ist, nicht unbedingt das sind, was gerade am relevantesten für die Stadt ist, aber in vielen Online-Medien dann eben deswegen auch immer wieder nach oben gespült werden. Und das ist schon auch ein Hauptpunkt, Ronja, korrigiere mich, warum wir gesagt haben, wir zählen keine Klicks, wir machen keine Reichweitensachen, sondern wir wollen wirklich wieder sagen, hey, Anna Müller, das ging heute ab in Länder und das ist wichtig für dich. Und das ist wahrscheinlich nicht die Polizeimeldung in 90% der Fälle.
Und was mich halt so ärgert ist, dass der Online-Journalismus so verkommen ist, möchte ich sagen. Oder nicht der Online-Journalismus an sich, aber die Sicht darauf. Weil oft ist es auch so, man kommt irgendwo hin und erzählt, also Print steht oft für Qualität und online steht oft für
Boulevard. Crime,
für Boulevard. Und das nervt mich. Und das ist ja auch ein Teil unseres Auftrags, sag ich mal, dass wir sagen, wir können auch schönen Online-Lokaljournalismus machen oder eben qualitativ hochwertigen und konstruktiven. Und das, ja, so ein bisschen ist es manchmal in einem drin. Ich meine, ich habe auch in einem Zeitalter studiert, in dem das eben schon so war, dass man gesagt hat, online müssen Klicks generiert werden. Und ich haue jetzt noch eine krasse Überschrift drüber, die irgendwie beginnt mit, das müssen Sie wissen oder, also so jetzt nicht so krass, aber warum, bla 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 oder so. Und das ärgert mich dann an mir selbst manchmal auch, dass das so in mir drin ist. Aber bei Kolumna versuche ich mich da echt sehr zu, ja, das einfach nicht zu tun. Und das wird einem auch gedankt und auch mit Menschen, mit denen man redet, die sagen, die schätzen das, die wollen das, die wollen nicht veräppelt werden und die wollen auch nicht, dass man sie irgendwie anstichelt oder so. Also die wollen einfach, ja, ganz echt behandelt werden, so wie man es halt auch einer Freundin erzählen würde eben. Und das finde ich auch, dass wir das ganz gut hinbekommen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass wir unsere Zahlen auf der Homepage, ehrlich gesagt, ist auch jetzt in Transparenz, was ich jetzt hiermit erzähle. Also wir zählen das gar nicht. Also wir wissen gar nicht, wie viel auf unsere Texte geklickt wird. Wir wissen halt nur, wie viel aus den Newslettern rausgeklickt wird. Also für all die das System nicht kennen, wir erzählen den Leuten im Newsletter immer so ein bisschen, um was es geht und sagen, wenn du mehr erfahren willst, klick hier und das wissen wir. Aber wir haben jetzt kein großes Dashboard bei uns in der Redaktion hängen, wo die ganzen Zahlen den ganzen Tag hoch und runter laufen. Und das ist auch so eine Entspannung. Also, dass man einfach wieder sagt, ich konzentriere mich auf mein Thema und muss nicht den ganzen Tag gucken, wie kriege ich es jetzt hin, dass ich viele Klicks auf meiner Seite habe. So, weil das Geld, das haben wir ja über die Abos. Und das ist irgendwie schön.
Ja.
Ich war ja selber mal Online-Journalist mehrere Jahre und war von diesen von diesen Dashboards und Klickzahlen getrieben. Und ich hatte damals schon immer den Eindruck, dass immer so aus diesen Statistiken die völlig falschen Schlüsse gezogen werden. Und die Schlüsse, die gezogen werden, hatte ich immer so den Eindruck, das hätte ich euch auch vorher sagen können. Ja. Also wenn der Bagger im Hafen, in Friedrichshafen, in die Hafenmole kippt, dann weiß ich, dass da alle drauf klicken. Brauche ich kein Dashboard, der es mir nachher sagt. Oder wenn irgendwo, keine Ahnung, im Rotlichtviertel die Prostituierte beklaut wird, das weiß man das auf sowas. Aber das ist doch kein...
Traurig genug.
Ja,
ja, aber das weiß man. Zwei Wochen Praktikum Online-Redaktion und du weißt... Oder das weiß man auch vorher schon, weil das war ja vorher schon, wusste doch jeder Journalist schon,
ja,
das ist
natürlich
Bild-Zeitung und das ist nicht Bild-Zeitung. Also, ne, und jetzt hat man halt die Zahlen, aber jetzt sagen die Leute, aber ihr müsst diese Zahlen generieren. Und das führt ganz oft daher, dass man, ich finde, den falschen
Fokus setzt.
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Grundsätzlich.
Und mich langweilt, also als ich dann noch die Lokalchefin von der Lindauer Zeitung war, mich hat das irgendwann auch gelangweilt, nämlich genau aus den Gründen, die du gerade beschreibst. Es ist überhaupt nicht schwierig, Reichweite zu generieren. Überhaupt nicht. Ich nehme irgendwie die Nick-Polizeimeldung, die am schlagkräftigsten ist, hau da einen Titel drüber, der halt ein voller Clickbait oder so heftig TO-Titel. Sie wollte nur am Bodenseeufer spazieren gehen, doch dann passierte etwas, womit sie nie gerechnet hätte. Das kann ich ja über sehr viele Sachen, kann ich solche Titel machen. Und ich fand das irgendwann auch einfach wirklich langweilig. Wir waren oft bei der, also wir haben hatten sehr gute Reichweite bei der Lindauer Zeitung, weil wir natürlich, nicht weil wir solche Titel gemacht haben, aber weil man natürlich schon schnell den Mechanismus hinter Klicks verstehen kann. Und dann weiß man zum Beispiel, Bodensee ist ein gutes SEO-Schlagwort und das, wenn man Bodensee irgendwo einen Titel reinschreibt, dann wird das oft in ganz Deutschland angezeigt und Leute googeln nach dem Bodensee, weil die da auch in Urlaub hingehen. Also stand dann die Zeit lang in unseren Titeln einfach regelmäßig Bodensee drin und dann hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und ich dachte mir dann irgendwann, na ja, aber müsste es nicht unser Ziel sein, gute journalistische Inhalte wieder zu verkaufen? Also das dachte ich mir die ganze Zeit. Wir haben das auch versucht. Wir haben diese Titel schon über Sachen drüber geschrieben, wo viel dahinter steckte. Und natürlich ist es auch nicht verwerflich, gute journalistische Inhalte den Leuten schmackhaft zu machen, weil was natürlich auch so Worst Case ist, man hat einen super tollen Text, eine tolle Recherche und keiner liest sie, was Ronja ja vorhin schon beschrieben hat. So, dass man beim Titel sich ein bisschen Mühe gibt und da die Leute auch dazu bringt, drauf zu klicken und das zu lesen, das ist ja alles geschenkt. Aber das sollte doch unser Ziel sein und nicht, wohin das dann eben oft, wenn man so klickgetrieben ist, führt, dass man dann halt einfach irgendeinen Inhalt nimmt und da irgendeinen Clickbait-Titel drüber schreibt und dann sind alle zufrieden. Und das ist so eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefällt. Und wir haben das nie gemacht in der Lindauer Redaktion. Wir haben immer versucht, unsere Inhalte zu verkaufen. Aber die Richtung, in der eben ganz, ganz viele Online-Medien blicken, die ist halt genau die. Wir brauchen einfach nur 1 Million Klicks und dann können wir da Werbung reinverkaufen und dann ist alles gut. Aber es stimmt ja nicht. Dann ist ja gar nichts gut. Dann hat man überhaupt keinen journalistischen Inhalt verkauft und die Leute haben Schrott gelesen mit einem Schrotttitel. Mhm. Ja.
Ja. Ja, und wahrscheinlich auch nicht so viel Geld damit generiert, wollte ich nur noch sagen. Und was ich nur vorher noch sagen wollte, als du meinst, dass die 18- bis 24-jährigen Tagesschau gucken, finde ich interessant, wusste ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Aber ich würde voll gern, weil das ist schon noch was, was wir auch noch nicht gut genug schaffen oder glaube ich fast noch gar nicht schaffen, sind halt genau diese Altersgruppe zu erreichen. Und ich glaube nicht, dass 18- bis 24-Jährige so geil Newsletter lesen zum Beispiel, sondern halt am Ende einfach bei TikTok und da fällt auch die Tagesschau herkennen und bei Instagram unterwegs sind. Aber das ist wirklich was, wo echt noch Luft nach oben ist und wo wir auch einfach gar nicht so die Kapazitäten immer haben. Also man könnte ja im Grunde noch viel krasser sagen, okay, was sind Themen, die Jugendliche interessieren? Wie bereiten wir die auf? Wo können wir das ausspielen? Lass da mal einen Fokus drauf setzen und ab und zu machen wir das, aber halt nicht strategisch, sage ich mal so. Und im besten Fall muss man ja gar nicht so Themen auswählen, sondern kann sagen, die ganzen Stadtratssachen sind eigentlich auch für Jugendliche interessant, aber wir müssen sie halt noch besser für sie aufbereiten oder in die Schulen geben, mit ihnen sprechen, sie anfüttern, weil es gibt nun mal nicht mehr dieses Zeitungs, Lokaljournalismus wird von Generation zu Generation vererbt. Also bei mir lag die noch auf dem Tisch, tatsächlich. Aber bei den jetzigen 18-Jährigen, niemand mehr weiß, was eine Tageszeitung ist. Also ist einfach so. Oder ist damit irgendwie aufgewachsen oder findet es wichtig. Und das sehe ich wirklich so nach einem Jahr auch noch als Fazit, dass ich mir das einfacher vorgestellt habe oder dass das irgendwie schneller und besser vielleicht funktionieren könnte, dass man die Leute erreicht oder dass sie sagen, ah, hey, Kolumna. Also ja, da habe ich mir irgendwie das einfacher vorgestellt. Sagen wir es einfach so.
Ich glaube ja, dass es gar nicht die Frage ist, ob man jugendliche Themen machen muss oder ob man so ein Medium tradiert, sondern worüber reden die Eltern, wenn sie von vertrauenswürdigen Informationen sprechen? Worüber reden die Menschen in deinem Umkreis, wenn sie von vertrauenswürdigen Informationen sprechen? Und ich glaube halt, der Grund, warum viele junge Menschen sich auch mit so traditionellen Marken wie Tagesschau beschäftigen, ist, weil sie denen vertrauen. Mhm. Weil sie irgendwie das Gefühl haben, denen vertrauen. Und ich glaube ja nach wie vor, dass das alles entscheidende Basis für Kolumna in Lindau war, dass die Leute euch einfach vertraut haben. Und diesen Vertrauensbeweis, den habt ihr jetzt auch geliefert, aber dieses Vertrauen zu generieren. Und warum sollte nicht auch zum Beispiel die Rezeption von Journalismus digital vererbt werden?
Ja.
Wenn die Eltern bei Instagram einen Post sehen, den sie ihren Kindern zeigen und sagt, guck mal, denen könnt ihr aber vertrauen. Das, was ihr dort bekommt, ist die Wahrheit. Oder annähernd die Wahrheit.
Wir hoffen es.
Ja, das stimmt. Und es ist wie mit allem, es muss wachsen, es braucht Zeit. Auch noch ein gutes Learning aus dem Jahr. Also es geht, also ein Jahr ist eigentlich nichts und eigentlich muss man ja immer in so ganz langen Phasen denken. Und ich will immer alles sofort und jetzt haben, aber ja, So ist es leider nicht.
Ja, und natürlich haben wir uns da ganz, ganz hehre Ziele gesetzt, was eben ja das die Fähigkeit, Jugendliche irgendwie für den Journalismus zu begeistern, anbelangt. Aber es ist im Journalismus ja auch schon wirklich herausragend, wenn man irgendwie Menschen zwischen 35 und 45 erreicht. Und das, wir arbeiten sehr datenarm in unserem Newsletter und auf unserer Homepage. Aber das wissen wir schon, dass wir auch Menschen in unserem Alter erreichen. Und das machen ja schon die allermeisten Lokalzeitungen längst nicht mehr. Also wenn man sich da so die demografischen Strukturen anschaut, dann sind einfach ein großer, großer Teil der Menschen, die Zeitung konsumieren, sind irgendwie über 70. Also da sind wir schon noch mal ein Stück weit jünger. Und ich glaube, dass wir es auch ein bisschen geschafft haben, dass die jungen Leute, also wir haben schon ein paar Menschen in unserem Alter kennengelernt, die einfach ein Vollabo haben, was mich voll stolz macht. Und vor allem sind es manchmal auch Menschen, die gar nicht mit Zeitung oder mit Lokaljournalismus sozialisiert sind und die nur durch uns überhaupt dazu gekommen sind, Lokaljournalismus zu nutzen und zu konsumieren. Und das ist eigentlich schon eine Leistung, da würden sich ganz, ganz viele Verlage jetzt total die Finger danach lecken, weil das sehr, sehr schwierig ist. Aber ich habe auch schon ganz junge Menschen getroffen, die einfach sagen, ah ja, Kolumna, das kenne ich und das finde ich total cool. Und klar, die zahlen vielleicht noch keine 12 € im Monat und die konsumieren uns vielleicht nur über Instagram, aber es ist halt ein erster Schritt und die finden uns nicht scheiße, sondern die finden uns eigentlich ziemlich cool und damit füttern wir die natürlich auch so ein bisschen an und zeigen denen, hey, es gibt voll die spannenden Themen in Lindau und irgendwann werden die vielleicht auch einfach Abonnentinnen und Abonnenten und ja, da müssen wir uns mehr Zeit geben und das ist klar, man will immer alles viel schneller, als man es am Ende dann umgesetzt bekommt, aber
es dauert.
Ja, es dauert und es braucht halt auch ein bisschen mehr Personal. Also wir können uns halt auch nicht noch mehr in 1000 Teile zerreißen. Mhm.
Das wäre ein Ziel für 2026, mehr Personal.
Wenn wir jetzt so drüber sprechen, dann klingt es ja so ein bisschen so, wenn wir über den modernen Journalismus sprechen, dass der moderne Journalismus eigentlich der klassische Journalismus ist. Das, was man vor 10, 20 Jahren schon in der Ausbildung gelernt hat, setzt ihr fort. Und es ist eigentlich gar nicht, Kolumna ist eigentlich gar nicht moderner Journalismus, sondern klassischer Journalismus und alle drumherum, die jetzt auf Boulevard und Populismus und Reichweiten und Klicks setzen, das ist der moderne Journalismus, der aber gar nicht das ist, was alle haben wollen.
Naja, da können wir jetzt eine Definitionsfrage anberaumen, was ist Journalismus? Und ich finde, da gibt es eigentlich gar nicht so viel dran zu rütteln, was Journalismus ist. Und das ist natürlich sehr klassisch. Also das bedeutet, dass man mehrere Quellen benutzt, dass man Fakten gegencheckt, dass, wenn einer was behauptet, man das nicht einfach aufschreibt, sondern noch die andere Seite sich dazu anhört und ja, dann einfach versucht, wirklich die Wahrheit herauszufinden. Und das sind ganz klassische Werte und nach denen leben wir definitiv und wir versuchen sie einfach in eine andere Form zu packen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, auch in Zeiten von KI-generierten Inhalten, die überall oder Fake News, die ja uns überschwemmen, dass wir diese Werte auch einfach nicht verlieren. Und die Form ist so ein bisschen das Ding. Und wie wir es verpacken, ist so ein bisschen neu. Aber alles andere, da lachen wir auch immer, ist sehr, sehr klassisch. Und auch vieles, was einem so erzählt wird, auch jetzt von den großen Verlagen, zum Beispiel lange Texte funktionieren im Internet nicht, halte ich nach diesem Jahr für völligen Quatsch. Also wir haben ständig super lange Texte, die wir online publizieren und die einfach gelesen werden. Und dann kriegen wir Feedback von Menschen, die sagen, ah ja, krass, jetzt habe ich endlich verstanden, worüber die alle die ganze Zeit reden. Weil wir irgendwie einen ultra langen Text dazu geschrieben haben, der es den Leuten aber einfach erklärt, warum das so ist. Also so Thema Eichwaldquartier, was jetzt so im letzten Jahr einfach ein riesengroßes war. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema, das aber wahrscheinlich nur Zeitungsleser verstanden haben, weil sie das halt immer und immer wieder gehört haben. Und dann gibt's voll viele junge Menschen, die hören dieses Schlagwort immer und wissen überhaupt nicht, worum es geht. Und man kann es halt in Gottes Namen, alle, die sich bei diesem Thema auskennen, werden mir beipflichten, nicht in drei Sätzen erklären. Es geht einfach nicht. Man muss da mehrere Quellen und man braucht verschiedene Perspektiven. Aber man kann das auch online so aufbereiten, dass die Menschen es gern konsumieren. Und dann lesen die auch mal einen längeren Text. Und das mache ich auch. Also ich lese auch fast nur noch online und ich lese da auch lange Texte.
Ja, ich glaube, der Journalismus hat sich einfach so ein bisschen vergaloppiert sozusagen. Mhm. Also irgendwie so falsche Richtungen eingeschlagen und hat man vielleicht gerade alles, was man früher gemacht hat, war schlecht, weil es ist jetzt alt und das stirbt. Der Journalismus stirbt, der Printjournalismus stirbt. Und deswegen müssen wir jetzt was ganz anderes machen. Und ja, vielleicht wäre ich da auch drauf reingefallen. Kann ja, also das ist jetzt vielleicht auch gar nicht die Schuld von irgendjemandem oder so, aber ich glaube, da war halt dann so ein Zeitgeist da, wir müssen das jetzt irgendwie anders neu und online und das muss schnell gehen und so machen. Und ich meine, man ist auch oft getrieben. Also ich denke mir auch oft, okay, jetzt chill mal, das Thema muss auch nicht jetzt sofort sein.
Du chillst nie.
Ich kann das auch noch morgen machen oder so. Also ich glaube, die Branche ist, da ist auch echt schwer zu sagen, jetzt fahre ich mal einen Gang zurück und lass mich nicht so treiben von meiner Konkurrenz oder von dem Internet oder von meinen Lesern, sondern mach's ein bisschen entspannter und am Ende tut es dem Ganzen aber nur gut, wenn man da wieder ein bisschen das macht wie vor vielen Jahren. Und trotzdem finde ich es aber auch wichtig, dann auch nochmal ja neue Perspektiven mit reinzubringen und zu sagen, okay, wir sind aber nicht wie vor 20 Jahren, sondern wir kriegen es auch hin, neue Perspektiven mit reinzubringen und irgendwie eben auf die jungen Leute zuzugehen und nicht zu sagen, ihr müsst auf uns zugehen oder so. Also trotzdem, ja, gibt's ja viele Dinge, die wir anders machen, aber stimmt schon, auch mit dem Thema so, ja, früher dieses Leserstammtischmäßige, was wir ja jetzt auch wieder versuchen mit unseren, oder Leserbeirat haben wir einen gegründet, was auch eigentlich eine ganz alte Idee ist, so. Mhm. Aber ich glaube, ja, alles, was halt die Menschen auch irgendwie, wir reden ja, oder haben auch immer viel, da reden auch viel vom Community-Journalismus, also alles, was die Menschen irgendwie, ja, auch nah ranbringt an den Journalismus. Und ich glaube, man darf halt nie aufhören, das alles zu erklären. Also das, ja, finde ich wichtig, dass wir immer erklären, was ist es eigentlich, was machen wir da, so für Transparenz sorgen und den Leuten, ja, sie mitnehmen einfach. Und das hat man, glaube ich, über den Online-Journalismus so ein bisschen vergessen manchmal.
Ja, da herrscht so eine gewisse Panik, glaube ich, der ganzen Branche. Und dann ist man irgendwie so ein bisschen losgerannt. Ich will gar nicht sagen kopflos. Und ich kann es auch natürlich nachvollziehen, wenn man einen riesengroßen Verlag hat und da hunderte oder gar tausende Menschen dranhängen, die auch bezahlt werden wollen. Und man merkt, das Printprodukt ist nicht mehr, ist noch die Cashcow, aber die wird's offensichtlich nicht mehr lang sein, weil auch die Leser einfach wegsterben und die Abonnentinnen und Abonnenten. Und dass man dann irgendwie versucht, andere Wege einzuschlagen, geschenkt. Also das muss ja jeder Geschäftsführer, muss sowas ja tun, um irgendwie sein Unternehmen zu retten. Und da sind wir natürlich auch in einer, in Anführungsstrichen, komfortablen Position, weil wir halt sehr klein sind. Und das macht bei Kolumna aber auch großen Spaß, dass dadurch, dass wir sehr klein sind und dass Ronja und ich jetzt nicht unbedingt so viel Geld brauchen, dass wir sehr agil auch einfach sind und dass wir Sachen einfach ausprobieren können. Und wir haben jetzt einfach uns irgendwann so dieses Konzept mit Newsletter und unserer Homepage und auch unserem Insta-Account, das gehört schon auch dazu. Also der frisst schon auch viel Arbeit und Zeit und den machen wir schon auch ganz bewusst so überlegt und wir können das ausprobieren. Und wenn das jetzt nach einem halben Jahr der totale Rohrkrepierer gewesen wäre, dann hätten wir gesagt, okay, alles klar, schreiben wir bei denen eine Bewerbung und lassen uns halt wieder wo anstellen. Und das können natürlich große Verlage in dem Stil nicht machen. So, und da hatten wir, deswegen sind wir halt auch so ein ganz cooles, kleines Pilotprojekt unter einer Käseglocke und es ist halt wunderschön, dass es einfach funktioniert.
Bei eurer Startveranstaltung hatte ich mir erlaubt zu sagen, dass angesichts dieser Krise im Journalismus, von der immer gesprochen wird, dass ich diesen Begriff nicht mag, die Krise des Journalismus oder der Journalismus stirbt oder so, ja, sondern die Geschäftsmodelle stecken in der Krise. Ja. Also das Unternehmertum, das, womit man Geld verdient, aber nicht der Journalismus, weil nach wie vor gibt es im ganzen Land Tausende von Journalisten und Journalistinnen, die sich jeden Tag Gedanken machen, wie können wir die Menschen informieren. Ein guter Bekannter von mir hat mal gesagt, und der hört vielleicht diesen Podcast zu, er hat ihn mit mir mal moderiert. Es wird Grüße immer jemanden brauchen. Es wird immer jemanden brauchen. Es wird immer jemanden geben, der einen braucht, der etwas für einen aufschreibt.
Ja,
das hat er mir vor vielen Jahren mal gesagt. Ich halte das für eine Wahrheit. Und die Frage ist doch, wie können wir herausfinden, wie man mit Journalismus Geld verdient? Und ich glaube ja, so ein bisschen, wenn man vor allen Dingen Lokalzeitungen anschaut, dann spürt man bei ganz vielen, dass sie jetzt so zentralisieren, dass sie alles auf eine Marke im Internet setzen. Ja, früher hatte die Schwäbische ja auch 23 Lokalausgaben. Jeder hatte einen eigenen Titel auf der Seite vorne. Manchmal, also vielerorts hieß die Schwäbische Zeitung, aber sie hieß auch Ipfon-Jax-Zeitung, sie hieß Lindauer Zeitung oder der
Heuberger Bote.
Oder der Heuberger Bote. Und das ist in vielen anderen Regionalverlagen ja genauso. Nur als sie dann angefangen haben, Online-Journalismus zu betreiben, haben sie es alles in einer Marke zusammengeführt und jetzt irgendwie so systemisch, algorithmisch, der Reihe nach irgendwelchen Regeln das so zusammengeschustert. Und was mir so fehlt, ist diese hyperlokale, persönliche, hier sind Menschen in einem Ort Ausrichtung. Das ist das, was mir bei den Regionalverlagen fehlt.
Ja.
Ist das vielleicht auch bei euch das Neue, dass ihr euch so 100%ig nur für Lindau committed.
Ja, aber das meine ich auch mit, dass man sich auch mal hat vergessen, die Menschen so mitzunehmen und ihnen das zu erklären, ihnen das zu sagen. Also plötzlich war dann vielleicht da auf einmal schwäbische.de oder ich will auch gar nicht mehr die Schwäbische sagen oder irgendeine Stuttgarter
halt
Zeitung.
Ja, Stuttgarter,
das ist da genauso. Also, oder Allgäuer Zeitung ist ja auch so. Und dann geht natürlich auch so die Verbindung zur Heimat oder eben zu der Stadt oder zu dem Dorf, in dem ich lebe, verloren. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das bei uns ein Vorteil ist. Es gibt ja auch Leute, die zu uns sagen, warum nennt ihr euch nicht, keine Ahnung,
irgendwas mit Lindau.
Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Irgendwas mit Lindau.
Und nicht Kolumna. Das haben wir so ein bisschen bewusst gemacht, weil wir irgendwie daran gedacht haben, vielleicht gibt es Kolumna irgendwann auch noch in anderen Städten so. Aber trotzdem haben wir dann, sagen wir auch das Lindauer Nachrichtenmagazin oder haben auch auf unserer Seite die Ortschaften relativ präsent dann auch mit eingeführt, wo man es filtern kann. Und ich glaube schon, dass die Leute uns so als ihr Lokalmedium wahrnehmen, auch weil wir einfach ganz simpel, auch wieder wie früher, auf der Straße sind, auf dem Weihnachtsmarkt sind, bei den Leuten vor Ort sind und einfach, ja, sie mitnehmen. Ich glaube schon, dass man das irgendwie so ein bisschen verpasst hat an der einen oder anderen Stelle.
Ja, und wenn Sie auf kolumna.org gehen, das ist das, was ich vorhin auch meinte, wenn ich auf ein anderes Online-Portal gehe von anderen Medien, dann habe ich diesen Überblick überhaupt nicht mehr, weil wie du sagst, das ist dann alles auf Reichweite und das muss dann irgendwie, das sind ja alles Geschichten, die müssen dann für möglichst viele Menschen interessant sein. Und aber den Tod, den ich damit natürlich immer sterbe, ist, dass es halt für eine kleine Community, das ist, was für sie heute relevant war. Und ich finde nur noch zum Thema Namen, weil wir letztens auch gestern oder vorgestern eine Mail bekommen haben, wo uns wieder jemand gefragt hat, warum unser Name eigentlich nichts mit Lindau zu tun hat. Und das hält er für einen sehr großen Fehler, weil er findet es toll, dass wir uns so fürs Lokale einsetzen. Wobei, so positiv
so
hat er
positiv
gar nicht geschrieben.
Nicht.
Der wollte einfach nur sich auskotzen, dass er den Namen scheiße findet. Und dann finde ich immer, das perfekte Beispiel ist irgendwie für mich der Club Woodville. Der Name hat überhaupt nichts mit Lindau zu tun. Und ich glaube, fast jede Lindauerin oder jeder Lindauer würde einfach sagen, das ist unser Club. Und ich glaube, das ist auch jetzt nach einem Jahr schon so, dass voll viele sagen, das ist unser Kolumna. Und wir haben uns für den Namen entschieden, weil wir ihn einfach cool finden aus 1000 Aspekten, weil er weiblich ist und wir weibliche Gründerinnen sind, weil er was mit Journalismus zu tun hat. Und, Spoiler, weil es unfassbar viele Namen mit Lindau und Bodensee gibt, die schon belegt sind, die was mit Zeitungen zu tun haben, was wir halt nicht sind. Wir sind auch nicht nur ein Magazin und es gab halt sowas wie uns vorher noch nicht und deswegen haben wir auch einen außergewöhnlichen Namen gebraucht, der halt eben nicht Lindauer Bote oder Bodenseebote oder sowas sein konnte. Das fanden wir halt alles irgendwie doof.
Ja. Lindavia war auch schon besetzt.
Lindavia war auch schon besetzt. Wir haben so viel Stress mit diesem Namen gehabt und ich glaube, dass es am Ende gar keine Rolle spielt, weil es darum nicht darum geht, wie man heißt, sondern darum geht, was man tut und was man lebt und das ist... Wie gesagt, beim Club ist es so. Da sagen alle, es ist unser Club. Warum heißt der Woodville? Ich weiß es nicht. Das wird sich wahrscheinlich nach Ausstrahlung dieser Folge jemand melden und uns erklären. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das wäre schön.
Ganz bestimmt wird das passieren. Aber es spielt doch gar keine Rolle. Das Kind, wenn man sein Kind irgendwie nennt, dann kann man sich doch nach einem halben Jahr überhaupt nicht mehr vorstellen, dass dieses Kind irgendwie ansatzweise anders heißen könnte.
Das ist da wirklich auch so.
Ja. Das würde ja auch im Umkehrschluss bedeuten, dass in München kein Mensch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder zum Allgemeine Beispiel lesen würde, weil offensichtlich will ein Münchner vielleicht gar nicht so viel aus Frankfurt wissen. Ja. Aber halt, ein Name ist erstmal ein Name. Aber man muss eine Zugehörigkeit spüren. Und ich meine, wenn man kolumna.org öffnet, dann hat man ja gleich...
Das
die
meine
Lindauer
ich.
Zugehörigkeit.
Genau.
Und man hat auch so ein bisschen das Feeling, es ist handgemacht. Das will ich nicht negativ sagen. Ja, es ist wirklich eine absolut professionelle Seite, aber man spürt, dass da Menschen
selber
dran arbeiten. Es ist kein Algorithmus, kein System. Ja, das ist das, was mich irgendwie auch bei den großen etablierten Marken oft irgendwie einfach, was ich vermisse, dass man da irgendwie merkt, dass Menschen da irgendwie was machen. Das ist alles so systemisch. Und bei der Tagesschau sind die Moderatoren halt nicht Avatare oder Agents, KI-Agents oder sowas. Es ist irgendwie Menschen. Es sind Menschen und denen kann auch was passieren. Da gibt es eine Fallhöhe und dann macht man mal einen Tippfehler, was auch immer. Also menschliche Faktoren so. Und die sieht man Kolumna immerhin an. Und ich glaube, dass wenn Verlage, Verlagsleiter, Geschäftsführer, Unternehmensleiter diesen Podcast hören, können sie sich ja mal überlegen, ob sie nicht ihre Gesamtauftritte aus einem anderen Paradigma heraussehen. Nicht aus einer Großmarke, die für alle gelten muss, sondern immer aus ganz vielen kleinen Marken. Tausende Kolumnas in kleinen Orten. Das wäre vielleicht
so schön. Ja, und das ist ja auch nicht aus, also bei uns melden sich sehr, sehr viele oder sehr, sehr viele, aber es melden sich schon immer wieder Menschen, die natürlich auch gern sowas gründen möchten und es melden sich auch ganz, ganz oft Menschen so aus den Nachbargemeinden. Mhm. Also Chris Bronn haben wir echt regelmäßig Anfragen, weil es halt so, wir publizieren quasi Themen bis Nonnenhorn und dann ist der nächste Ort Chris Bronn und da gibt schon, jetzt einer war auch ganz bitterböse, weil wir halt dann die Grenze gezogen haben und nichts aus Chris Bronn berichtet haben, aber die wünschen sich auch ein Kolumna in ihrem Ort oder in ihrer Stadt. Und das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass es ganz viele kleine Kolumnas irgendwann gibt. Und deswegen ist der Name natürlich auch gut, weil er skalierbar ist und halt nicht so viel Lindau und Bodensee drin steht. Also es kann auch theoretisch in Wangen.
Und dann seid ihr doch noch auf den Weltbühnen unterwegs.
Vielleicht.
Jetzt haben wir noch vielleicht ein bisschen Ausblick auf das neue Jahr. Ich meine, jetzt geht es erstmal in eine wohlverdiente Pause, in die Journalismus-Handwerkerferien.
Drei Tage, zweieinhalb. Also lass es uns nicht übertreiben. Zweieinhalb Tage.
Mit Weihnachten
zu.
Noch.
Ja, mit
Woche.
Weihnachten, aber ja.
Was habt ihr denn im neuen Jahr vor? Oder fragen wir es mal so, worauf dürfen wir uns freuen?
So, Ronja.
Also ich glaube, also für mich ist wirklich ein Ziel, einfach unser Team noch ein bisschen zu erweitern, um uns auch nochmal mehr Freiräume zu schaffen. Aber das könnte vielleicht auch klappen. Und ein Projekt ist unsere Schülerredaktion tatsächlich. Das sehe ich eigentlich auch, dass wir das nächstes Jahr zumindest mal anstoßen, weil das eigentlich von Anfang an die Idee war, dass wir eben mit so ein paar Schülerinnen und Schülern, jetzt hatten wir auch schon ganz viele Praktikantinnen, das war so toll. Also ich glaube, wir hatten wahrscheinlich 6 oder 7 Praktikantinnen in einem Jahr. Das war verrückt.
Durchgängig.
Wie viele Leute sich bei uns gemeldet haben, jetzt schon wieder eine. Und das finde ich auch richtig, richtig toll, dass die sich bei uns melden, weil sie denken, wir sind ein Unternehmen, bei dem sie als junge Menschen was lernen können und irgendwie, wir sind irgendwie cool. Und die haben wir jetzt teilweise auch schon so ein bisschen verpflichtet, dass sie entweder bleiben oder dann eben in der Schülerredaktion mitarbeiten. Die Idee ist dann auch ein Abo zu machen für Schülerinnen und Schüler, das dann deutlich günstiger ist als das übliche Abo. Und ja, ich glaube, das könnten wir so ab Mitte des Jahres vielleicht dann angehen.
Ja, und vorher bringen wir noch kurz die Kommunalwahl hinter uns, die im März stattfindet und die uns natürlich jetzt schon auch sehr, sehr beschäftigt, weil am Ende sind wir halt einfach nicht so viele und ganz viel Infrastruktur, die man in großen Verlagen hat, die schaffen wir uns selber. Also wir machen uns jetzt schon Gedanken, wie wir alles irgendwie grafisch aufbereiten und wie wir es eben auch für Insta aufbereiten und machen gerade schon Videotermine aus und so. Wird cool, glaube ich, bei Kolumna. Wir haben uns, heute hatten wir ein bisschen Wahlkonferenz, Ronja und ich. Mhm. Und ich glaube, dass wir da ganz coole Sachen machen. Und das ist natürlich immer diesem Ziel auch geschuldet, auch die Jungen dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen, wen sie denn jetzt wählen können im März. Und das klappt dann halt vielleicht mehr über die sozialen Medien als über einen langen Text.
Ja.
Mehr verrate ich nicht.
Ja, und vielleicht wird dann auch über diese Schülerredaktion sogar ein TikTok-Account entstehen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber
da haben wir noch ein bisschen Angst vor.
Ja, weil es einfach auch nochmal viel Arbeit ist. Aber und ich auch echt insgesamt so... Also, das klingt auch immer so extrem alt, finde ich, aber schon auch so ein bisschen kritisch diesen Seiten gegenüberstehe, weil ich habe schon auch trotzdem Angst, dass Inhalte einfach so krass verkürzt werden irgendwann, dass sie dann, weil TikTok ist ja noch mal krasser als Instagram, was so Ausführlichkeit angeht. Und sind wir mal ehrlich, wie viele Leute schauen sich den Artikel auf unserer Website an, wenn wir reinschreiben, mehr dazu gibt's bei Kolumna. Die wenigsten, die meisten sind mit dem zufrieden, was wir ihnen bei Instagram liefern, so. Aber ich glaube, also es gibt auch coole Beispiele, die das auch gut hinbekommen, dann so TikTok-Onlys zu machen sozusagen. Und ja, vielleicht wäre das was für die Schülerredaktion sozusagen. Und ansonsten unsere Ziele.
Ja, mehr Abonnenten. Also was Ronja angesprochen hat, klar, wir würden gerne unser Team ein bisschen erweitern. Wir haben auch eine sehr, sehr coole Bewerbung. Auch ein kleiner Cliffhanger für nächstes Jahr. Michi ist es nicht.
Und ich bin ja schon im Team. Ich bin ja gar nicht spoilerfähig.
Ja, ja. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Budgets. Also es wäre natürlich schon nochmal ein Ziel, irgendwie nochmal einen ganzen Schwung. Also nochmal so 500 Abonnentinnen und Abonnenten wären nächstes Jahr schon sehr, sehr cool. Damit wir natürlich auch vieles von dem, wovon, was uns natürlich manchmal frustriert, dass wir es nicht umsetzen können, dann vielleicht einfach gewuppt bekommen, weil wir ein bisschen mehr Personal haben und dann wird Kolumna auch immer noch besser und immer noch cooler und kann auch immer noch mehr die junge Zielgruppe sich ein bisschen erschließen.
Ja.
Aber da müssen wir halt einfach auch gucken. Also wir können einfach auch nicht 10 Leute einstellen, wenn wir sie nicht bezahlen können. Das ist jetzt halt so unser Leben als Geschäftsführerinnen auch. Ja. Ja, aber wir sind da an was dran und das kann schon ganz cool werden.
Ja, und was auch noch immer so ein Projekt ist, ist dieses leichte Sprache-Thema. Das möchte ich auch noch kurz ansprechen. Wir versuchen jetzt auch gerade für unsere angedachte Podiumsdiskussion, ich kann leider oder wir können noch keinen Termin verkünden, aber wir werden eine Podiumsdiskussion machen mit den BürgermeisterkandidatInnen für die Kommunalwahl und wollen oder sind dran, da auch eine Übersetzerin für leichte Sprache mit dabei zu haben. Wir sind ja auch ein inklusives Team und da haben ja auch genau eine freie Mitarbeiterin mit Down-Syndrom, die bei uns mitarbeitet und von Anfang an eigentlich auch immer die Idee gehabt, unsere Texte auch auf leichter Sprache zu veröffentlichen, was ich jetzt als gar nicht so leicht herausstelle. Ich dachte immer, man haut die einfach in die KI und dann kommt leichte Sprache raus. So ist es nicht. Man braucht eine Prüfgruppe, die muss dann die Texte überprüfen und sagen, ob das wirklich leichte Sprache ist, um das wirklich dann so auch deklarieren zu können. Manchmal denke ich mir, vielleicht sollten wir einfach trotzdem die Ergebnisse der KI nehmen, weil es ist ja immer noch besser, als nichts zu haben sozusagen. Dann habe ich es halt nicht mit dem offiziellen Siegel abgespeist. Aber ja, auch das ist am Ende wieder eine Personalfrage und eine Zeitfrage so. Aber ja, finde ich schon auch nochmal einen Fokus für nächstes Jahr da, vielleicht noch ein bisschen mehr das zu erweitern, weil das ja auch unsere Zielgruppe wieder erweitert und es einfach echt viele Menschen gibt, hätte ich auch nicht erwartet. Also auch nicht nur Menschen mit Behinderung oder mit Einschränkungen, sondern auch Menschen, die vielleicht nur A2 Deutsch sprechen oder halt keine Deutsch-Muttersprache haben, sind ja darauf angewiesen, dass man Texte einfach genau schreibt. Und ja, das fände ich auch noch so ein kleines Ziel für nächstes Jahr, das noch ein bisschen mehr auszubauen.
Lohnt sich bei euch die traditionelle Frage des Wellenreiter, was eigentlich euer Lieblingsort am Bodensee ist?
Ob es sich lohnt,
die Frage zu stellen, oder könnt ihr nur Lindau sagen?
Naja, in Lindau gibt es ja auch verschiedene Orte.
Nee. Lindau, ich weiß gar nicht, ob es bei mir Lindau wäre tatsächlich.
Am Bodensee.
Ja, also... Sag du zuerst. Gut, Lindenhofpark ist natürlich bei mir schon, das ist Lindau, das ist schon einer meiner ganz, ganz, ganz großen Lieblingsorte. Aber ich liebe auch sehr das Hinterland. Also ich gehe auch gern Radfahren und ich bin sehr gern am See, aber im Sommer bin ich auch einfach sehr gern im Hinterland oder im Frühling, wenn die Obstblüte so bezaubernd ist, dann ist es einfach wunderschön, auch so ein bisschen in die ganzen Weiler zu radeln. Und das gefällt mir dann mindestens so gut. Und da gibt's ja auch ganz viele Hügel, von denen man dann auf den Bodensee gucken kann. Und da muss ich gar nicht so bei den Massen im Wasser sein. Da bin ich dann gern ganz morgens in der Früh oder am Abend, wenn nicht mehr so viel los ist. Aber Lindenhofpark und Hinterland, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, wenn ich an Lindau denke, fällt mir immer sofort der Pulverturm ein, weil das ist immer so irgendwie mein Lieblingsort. Da gehe ich gern Eisbaden, aber auch im Sommer am liebsten schwimmen. Das sind die schönsten Sonnenuntergänge. Aber unabhängig oder außerhalb von Lindau würde ich tatsächlich sagen, so hinter Bregenz, da ist so ein richtig schönes Naturschutzgebiet, also dann, wo dann die Grenze zur Schweiz ist. Und ich finde, da kann man auch richtig toll Fahrrad fahren und sich irgendwie in diesem Naturschutzgebiet aufhalten. Und da insgesamt so Bregenz und so, da bin ich irgendwie ganz gerne. Ich finde es cool, dass es so, dass man so schnell in andere Länder kommen kann am Bodensee.
Ja. Eisbaden.
Ja.
Gehst du Eisbaden?
Ja, kommst du mit?
Wellenreiter, ich gehe nur ins Wasser, wenn Wellen da sind.
Ah, keine. Die sind im Winter genauso da, also eigentlich keine Ausrede.
Gibt es noch eine allerletzte Sache, die ihr den Leserinnen und Leser von Kolumna zum Jahresende gerne mitteilen möchtet?
Danke.
Ja, vielen, vielen Dank wirklich fürs Vorschussvertrauen, dafür, dass ihr bereit seid, Geld zu bezahlen für Journalismus und dass es euch was wert ist. Seid auch mal nachsichtig mit uns, wenn wir nicht alles so umgesetzt bekommen, wie ihr euch das vielleicht vorstellt oder wie wir uns das auch vorstellen, und empfehlt uns weiter. Also das passiert schon ganz, ganz oft und das ist eigentlich die allerbeste Werbung auf der Welt. Wir machen gar kein Marketing seit einem Jahr. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür. Wir haben keine Marketingabteilung. Aber die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert sehr, sehr gut und dafür bin ich auch echt dankbar. Mhm. Also wir haben schon so ein paar super User, da sehe ich es auch permanent im Status oder auf Insta, die verlinken uns immer und die schreiben echt jeden zweiten Tag in ihren WhatsApp-Status, Kolumna ist total cool, holt euch ein Abo. Und das ist einfach, ja, herausragend, das finde ich einfach schön.
Ja. Ja, ich bin auch sehr dankbar und ich bin ja gar keine Lindauerin, was wahrscheinlich eh die allermeisten wissen, aber ich würde sagen, ich habe mich schon nochmal so ein bisschen mehr in Lindau verliebt, allein weil unser Projekt hier so gut funktioniert hat und ich glaube auch, dass es nicht an jedem Ort in dieser Welt so gut funktioniert hätte und das finde ich was Besonderes und auch sehr schön und ja, deswegen auf jeden Fall bin ich da sehr dankbar. Und will auch noch an alle jungen Menschen sagen, die uns zuhören, dass sie sich auf jeden Fall trauen sollen, uns ja anzusprechen, uns zu kontaktieren, unsere Texte zu lesen, zu kritisieren, wie auch immer. Das finde ich auch cool, da noch so mehr Input zu bekommen.
Cool, dann schließe ich das Gespräch mit meinem Dank an euch beiden, dass ihr so ausführlich über Kolumna gesprochen habt, uns hinter die Kulissen habt blicken lassen. Und den Hörerinnen und Hörern rufe ich zu, gesegnete Feiertage. Ein gutes neues Jahr.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Genießt die Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr alle wohlbehalten, gesund und munter wiedersehen. Danke euch.
Dankeschön.
Dankeschön. Ciao.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.